Hier ist Lora München auf der 92.4.
Also ich finde es super, dass das schwul-lesbische Radiomagazin Uferlos hier in München spannende Unterhaltung bereithält und umfassend informiert. Ich möchte alle Hörerinnen und Hörer aufs Herzlichste begrüßen und euch viel Spaß wünschen in der nächsten Sendestunde. Eure Ella von Sinnen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe zuhörende Menschen. Wir begrüßen euch heute, ich, die Esther Lermer, und meine Kollegin Karin Uecker zu unserer neuen Sendung aus der Senderei Ladylike, wo wir ja schon über viele queere Frauen gesprochen haben, unter anderem Jenna Nannini und Ulrike Volkerts. Und heute sprechen wir über die DDR-Sängerin Helga Hahnemann, die als ostdeutsche Frau nach der Wende eigentlich schon so fast im Nebel der deutsch-deutschen Geschichte ein bisschen verschwunden ist. Und genau, weil nämlich im vergangenen Jahr eine Straße in Berlin nach ihr benannt worden ist, um ihre Dienste als Künstlerin quasi anzuerkennen. Und deswegen jetzt gleich Bühne frei für unsere erste Musik. Und zwar jetzt kommt Dein Süßer von Helga Hahnemann.
1984 soll die berühmteste Entertainerin der DDR, Helga Hahnemann, zur Öffnung des neuen Friedrichstadtpalasts mit ihrer Musik auftreten. Allerdings will die Henne, wie sie von allen liebevoll genannt wird, mit einem Lied auftreten, das den strengen SED-Funktionären dieser Diktatur so gar nicht schmeckt. Nämlich mit ihrer Liebeserklärung an Berlin: Berlin, du bist die größte Quasselstrippe auf der Welt. Berlin, du bist die schönste Nervensäge von der Welt, heißt es dort im Refrain. Doch die Gemüter der SED-Funktionäre erregt eine andere Liedzeile, nämlich die Stelle, an der Big Helga von den arschfrischen Eiern singt, die ihr die Verkäuferin ins Zentralorgan einwickelt. Ihre Texterin Angela Gensmer sitzt, wie sie Jahre später in einer Doku erzählt, zitternd im Publikum und beobachtet ängstlich den Diktator Erich Honecker. Doch als sie die Henne, einem der Herren tatsächlich eingewickelte arschfrische Eier, überreicht und dieser schmunzelt, kann ihre langjährige Texterin endlich erleichtert aufatmen. Das verbotene Lied ist abgesegnet und die Henne hat mal wieder ihren Dickkopf durchgesetzt. Mal wieder hat ihre Prominenz, ihr Witz und vielleicht auch ihre Frechheit den beliebten Fernsehstar vor schlimmeren Konsequenzen bewahrt. Aber sie weiß auch, welches Risiko sie damit eingeht. Die Diva, die mit ihrer Berliner Schnauze und ihrem Witz die Herzen der FernsehzuschauerInnen im Sturm erobert. So jedenfalls dokumentiert es der RBB auf YouTube von 2016.
So, willkommen zurück zu unserer Sendereihe, Ladylike. Heute sprechen wir eben über Helga Hahnemann, die gebürtige DDR-Entertainerin, die nach der Wende auch versuchte, an ihren großartigen Erfolg anzuknüpfen, der ihr leider durch ihren frühen Tod im Alter von 54 Jahren nicht beschienen wurde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie mit ihrem Talent und ihrer Berliner Schnauze auch die Herzen eines gesamtdeutschen Publikums erobert hätte, wenn sie die Zeit dazu gehabt hätte. Doch leider hat der Westen in der kurzen Zeit eben verpasst, ihr Talent anzuerkennen, weil als sie das sogenannte Klinkenputzen angefangen hat, hieß es ja, eine korpulente, lustige, vermutlich lesbische Blondine. Da haben wir ja schon eine, Hella von Sinnen. Und damit war sie wohl dann quasi in der auch bis heute von weißen Hetero-Cis-Männern geprägten Fernsehbranche einfach eine zu viel. Und obwohl sie eben in der DDR ein Star gewesen ist und schon eine gefeierte Schauspielerin, Sängerin, Entertainerin war, musste sie im Westen nochmal ganz neu ihre Karriere starten. Aber es hat sie auch als Chance begriffen. Und genau deswegen glaube ich, dass sie eben auch in einem vereinten Deutschland ihre Karriere weiter gemeistert hätte. Und sie hat eben in den 70ern in der DDR angefangen, den Kessel Buntes zu moderieren. Und das muss Frau sich auch mal vor Augen führen, dass das in der Zeit war, wo im westdeutschen Fernsehen Frauen höchstens die Assistentin, Sekretärin, Mutter, Ehefrau waren. Also es gab keine Kommissarinnen zum Beispiel. Ja, wenn wir überhaupt auf der Leinwand zu sehen waren. Und deswegen machen wir jetzt mit dem nächsten Lied von ihr weiter, und zwar eine Frau zu sein.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4.
Sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
Es gibt doch überall Duftetypen und Eierköppe, ob das nun Wessis oder Ossis sind, sagt die Künstlerin in einem Interview am 14.08.1991 auf die Frage einer Journalistin, welche Erfahrungen sie mit Westmenschen oder den Westmedien gemacht hat. Und ich finde, wir sollten nicht immer die Unterschiede herauskitzeln, sondern lieber, was wir eigentlich gemeinsam haben und was wir eigentlich gemeinsam machen können. Das ist doch wichtig, macht Helga Hannemann, die als Entertainerin mit Herz und Berliner Schnauze beschrieben wird, einen Punkt. Was sie offensichtlich stört, ist, wenn die westdeutschen Medien versuchen, auf ihre Identität als gebürtige ostdeutsche Künstlerin sie zu reduzieren. So fragt sie ganz empört, was? Als die westdeutsche Journalistin in dem Interview erklärt, sie ist Unterhaltungskünstlerin gewesen und protestiert lautstark, als sie zu Beginn des Gesprächs mit Helmut Kohl und Erich Honecker verglichen wird.
Genau, und jetzt mit der Queen of Rock'n'Roll und mit We Don't Need Another Hero zurück zu uns und zu Helga Hannemann, der heutigen Hauptperson unseres Porträts. Und um ganz an die Anfänge zurückzugehen, geboren wird Big Helga in Anführungsstrichen 1937 in Berlin-Pankow. Und nach ihrer Zeit an der Schauspielschule gibt sie eben in Leipzig in der Pfeffermühle ihr Debüt als Schauspielerin. Und mit Helgas Fit-Parade bekommt sie 1977 ihre erste Fernsehshow, wie der MDR ihre Karriere 2010 dokumentiert. Und ihren größten Erfolg feiert sie eben in den 70er Jahren als Fernsehmoderatorin des Kessel Buntes, was an Unterhaltung gemessen die Königinnenklasse der DDR ist. Und sie ist ein Publikumsmagnet und bekommt dadurch auch Vorteile, wie eben der MDR 2010 schreibt, und zwar zum Beispiel Reisefreiheit oder Westgeld. Und die genießt sie auch ausgiebig mit eben Angela Genzner, ihrer Texterin, mit der sie eben seit 1974 erfolgreich zusammen genau kooperiert. Also sie hat eben Erfolg mit ihr. Und wie Genzner eben 2010 dem MDR erzählt, manchmal waren wir auch im Westen, dann waren die Grenzen zu, als wir zurück wollten. Da hat sie die Scheibe runtergeleiert und hat gebrüllt, hey ihr Eierköppe, macht mal hier auf, ich will nach Hause. Und dann haben die uns die Scheinwerfer ins Gesicht geknallt, um erstmal zu sehen, wer da grüllt. Und dann haben sie gesehen, das ist die Hannemann, und haben aufgemacht. Zitat Ende. Und zum Thema Hannemann und Grüllen, wir machen jetzt gleich weiter mit dem nächsten Lied, und zwar ein Sechser im Lotto.
Sie sind schon lange Mitglied im Lora-Förderverein? Das freut uns natürlich. Aber haben Sie schon versucht, Ihre Nachbarn, Ihre Freunde und Bekannte für Lora zu gewinnen? Nein? Na, dann aber mal los. Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de. Noch einmal www.lora924.de. Oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Unsere Telefonnummer 480-2851. 480-2851. Lora München, Ihr freies Radio auf der 92.4.
Helga Hannemann ist in der DDR die beliebteste Künstlerin. Auch mit ihrer Rundfunksendung Helgas Top-Musike und wie schon erwähnt, darf sie aufgrund ihrer Prominenz auch im Westen spielen, wie der MDR in einem Artikel aus dem Jahr 2010 erklärt. Und ist sie auch als Synchronsprecherin für die Olsen-Bande tätig. Mit Angela Genzmer schreibt sie und mit Komponist Arndt Bause komponiert sie ihre erfolgreichsten Lieder. Wie Jetzt kommt dein Süßer oder 100-mal Berlin, schreibt der MDR beim Rückblick auf ihre erfolgreiche Karriere. Den Spagat zwischen Staatsopportunismus und Selbstachtung beherrscht sie perfekt. Für die Stasi wird die Henne, die kein Blatt vor dem Mund nimmt, uninteressant. Parteilos, partnerlos und kinderlos erlebt sie die Wende und will mit 52 Jahren nochmal durchstarten. Dann musste Henne auch Klinken putzen gehen und sie hat das auch gemacht. Sie ist überall hin und hat sich dazu gesetzt, wenn Diskussionen im Fernsehen waren und so. Und dann wurde sie auch mal mit Gottschalk abgelichtet. Aber die Macher haben gesagt, brauchen wir nicht so einen Spaßmacher. Wir haben ja schon eine, wir haben ja die Helle von Sinn. Das reicht uns.
Genau, jetzt geht's weiter mit unserem Porträt über Helga Hahnemann und die beliebte Moderatorin des Kesselbuntes in der DDR, die eben auch den 100. moderieren durfte, was ein sehr großes Ereignis gewesen ist. Genau, macht eben dann im Westen weiter und stirbt aber leider schon am 20. November 1991 an Lungenkrebs. Aber wie wird sie dann den Menschen, die sie kannten, im Gedächtnis bleiben? Und da erzählt zum Beispiel Dieter Bier von einer Band, dass sie eben von einer Veranstaltung ins Hotel kamen und es gab nichts mehr zu trinken. Und die Helga hat das nicht hingenommen, wie er sagt, und sie ging in die Küche und kam mit Getränken zurück. Und sie sei ein sehr freundlicher Mensch gewesen und wie er sagt, sie hat für ihren Beruf gebrannt, hat es geliebt, Humor und gute Laune zu verbreiten. Und ich glaube, das ist auch der Eindruck, den man den Frau von dieser Frau eben durch die Musikstücke, die wir jetzt den ganzen Abend schon gehört haben, gewinnt. Und das hat er eben so dem Magazin Super Ilo und dem Berliner Kurier erzählt. Und sie ist eben bis heute eine ganz große in der Branche. Und so ist auch ein Filmpreis des MDRs nach ihr benannt, nämlich die sogenannte Goldene Henne. Sie hat auch einen Platz am Berliner Boulevard und zwar neben Größen wie Marlene Dietrich und Hildegard Knef, zu denen sie natürlich auch gehört, wie der MDR in einem Artikel 2010 schreibt. Und Inka Bause erinnert sich an eben auch im gleichen Artikel des Berliner Kuriers aus dem Jahr 2021 zu ihrem 30. Todestag an sie, dass sie sagt, am meisten an ihr beeindruckt mich bis heute, wie sie ihre letzten Tage verbrachte. Im Wissen um ihre Krankheit und die kurze verbleibende Zeit kaufte sie noch im KDW Geschenke für ihre Liebsten. Dann ging sie ins Krankenhaus. Bei unserem letzten Treffen gab sie uns Geld für Sekt und sagte, trinkt heute Abend auf mich. An jedem Abend ist sie verstorben. Sie sei bis zum Schluss ein gebender, großer, warmherziger Mensch gewesen. Und wie Inka Bause sagt, die leere Flasche Sekt steht für immer in meinem Schrank. Und nun wollen wir uns zum Ende der Sendung mit einem Lied von der Henne verabschieden. Und zwar mit einem kleinen Menschenkind. Und ich glaube, genauso wollte sie auch gesehen werden, als quasi eine auf dem Publikum auf Augenhöhe mit ihnen. Und dann wünsche ich Ihnen jetzt langsam eine gute Nacht und wir freuen uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Und wenn Sie es jetzt heute in der einen Stunde nicht geschafft haben, dann können Sie natürlich auch sehr gerne unsere Sendung auf der Queer-Uferlos-Website in der Rubrik Ladylike, wo auch die anderen Porträts der anderen Frauen schon hochgeladen sind, eben wann immer Sie wollen, ganz flexibel nachhören. Und jetzt machen wir eben mit dem nächsten Lied weiter. Genau. Liebe Zuhörer, jetzt sind wir ja am Ende unserer Sendung angelangt. Und bevor wir jetzt noch über die Künstlerin des heutigen Abends ein bisschen reden, nochmal ein ganz wichtiger Hinweis. Am 8.2. ist ja auf der Theresienwiese die Demo gegen rechts. Und ich finde, das sollte vor allem Zeichen sein an Herrn Merz, dass es die Brandmauer einzureißen keine Option ist und auch mit den Stimmen von Nazis Beschlüsse zu schließen und auf menschenverachtende Weise auch das Asylrecht anzugreifen, auch keine Option ist. Deswegen seid bunt, seid laut, seid vielfältig und kommt auf jeden Fall am 8.2. auf der Theresienwiese und 14 Uhr nachmittags nach dem Mittagessen direkt auf die Demo. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir haben jetzt heute ganz viel über Helga Hahnemann geredet. Kanntest du die Künstlerin eigentlich davor?
Nein, ich hatte bis jetzt noch nichts von Helga Hahnemann gehört.
Hat dir denn die Musik gefallen?
Ja, die Musik hat mir total gut gefallen und ist, sie erinnert mich ein bisschen an Claire Waldorf, 20er Jahre, auch Berliner,
macht Sinn.
Berliner Schnauze. Aber das ist natürlich auch so ein Ost-West-Thema. Ich meine, du hast es ja auch schon gesagt, Issa, dass sie 1991 so früh gestorben ist, die Helga Hahnemann, und dass eben die Künstler es doch wirklich sehr schwer hatten, aus dem Osten in den Westen überzusiedeln in die westliche Medienlandschaft. Und es haben nicht so viele geschafft.
Auf jeden Fall. Ich glaube, es gab da Hürden. Das wird ja auch so. Ich fand, das wurde auch in dem Interview, worüber wir gesprochen haben, so deutlich. Dieses, sie waren ja Unterhaltungskünstlerin. Ich finde das sehr irritierend, weil ich mir denke, die Frau ist doch Unterhaltungskünstlerin. Die steht doch mitten in ihrer Karriere. Natürlich gab es durch die Wende jetzt einen Einschnitt und Veränderungen, aber das klingt so, als müsste sie jetzt, oder als hätte sie entweder aufgehört oder sie müsste erst ganz von vorne anfangen. Also ich fand das sehr irritierend, nenne ich es jetzt mal.
Was man aber schon auch sagen muss, also wir reden jetzt hier über 1991, letztes Jahrhundert, und jetzt haben wir 2025, dass sehr, sehr viel auch passiert ist. Also auch in der Darstellung von Frauen in den Medien, von der Akzeptanz von Frauen in den Medien, da ist sehr, sehr viel passiert. Und natürlich, unser kleines Lieblingsthema ist die Ulrike Volkerts. Sie war schon diejenige, die auch die Mauern eingerissen hat, weil sie als Tatortkommissarin eben sehr viele Jahre auch da quasi schauspielerischen Dienst machte. Und so allmählich haben wir uns dann auch daran gewöhnt.
Ich glaube schon, dass da Vorbilder wie Frau Volkerts Mauern eingerissen haben und wie die Haltung damals war und heute ja teilweise leider auch immer noch ist gegenüber uns Frauen. Dieses Ding von ne blonde, korpulente, lustige haben wir ja schon, wo du dir so denkst, okay, wenn ich mir die Männer bis heute im deutschen Fernsehen anschaue, die machen ja auch ein bisschen alle das Gleiche. Also ich finde, die Argumentation ist ein bisschen, nennen wir es, an den Haaren herbeigezogen. Weil ich habe das Gefühl, für uns Frauen gibt es immer so vorgefertigte Schubladen. Entweder ist sie irgendwie sexy oder sie ist laut. Also es gibt so Boxen und Männer haben diese Boxen oft einfach nicht, in die sie irgendwie passen müssen, um vermarktet zu werden.
Das stimmt schon, aber ich möchte gern auch nochmal auf den historischen Hintergrund eingehen, weil damals habe ich auch in Berlin gelebt. Ich bin jetzt 98 erst. Ich lebe erst 27 Jahre in München.
Das ist länger, als ich auf der Welt bin, aber okay.
Genau. Und ich habe, damals war ich ja noch Dramaturgin, richtig aktiv und am Theater. Und wir haben eine bahnbrechende Veranstaltung auf die Beine gestellt. Und das war nämlich das erste Mal, dass wir ein Frauenkabarettfestival gehostet haben, würde man heute Englisch sagen. Und das war bahnbrechend, das gab es vorher nicht. Und heute muss ich sagen, dass aber in den lokalen, also regionalen Fernsehprogrammen gibt es immer mal, auch spät abends war, aber immerhin gibt es immer mal, also auch Frauenkabarettabende. Und das gab es einfach 98 noch nicht. Also ich will nur sagen, da hat sich schon wirklich was verändert.
Das heißt, ein Frauenkabarettabend, also quasi nur Frauen, die Kabarett gemacht haben. Und welche Themen hattet ihr da? Ich bin jetzt neugierig.
Also das war vor allem die Sprache, Femisprech, ja. Mhm. Also auch mal wieder die Sprache und da waren die ersten Ansätze. Das gab eine Professorin, Luise F. Pusch, die war auch also letztes Jahr war die im KOFRA noch und hat ihren Vortrag gehalten. Das war damals die allerersten Anfänge, ja, dass wir gesagt haben, nein, wir können nicht alles nur männlich definieren. Der Zuschauer, das waren die allerersten Anfänge und sie war die Wortführerin, Luise F. Pusch, und hat gesagt, nein, wir müssen sagen, die Zuschauerin und der Zuschauer. Heute ist es natürlich 30 Jahre später, ich meine, Gesetzgebung sind wahnsinnig langsam, aber heute haben wir ja eine Vorgabe in der Amtssprache der gendergerechten Sprache. Auch in Bayern, wobei Herr Söder das schnellstmöglich wieder abschaffen will.
Ja, genau.
Nee, das ist schon abgeschafft.
Genau, der Kampf um gendergerechte Sprache ist quasi sehr viel älter, als viele Kritikerinnen glauben.
Genau, also das fing damals an, dass wir uns darüber beschwert haben, die Sichtbarkeit von Frauen, dass es halt auch über die Sprache transportiert wird. Und wenn ich immer nur, ich sage jetzt mal, der Zuschauer sage, dann prägt sich natürlich auch ein geistiges Bild ein im Kopf, im Denken. Und dann denke ich auch eher in die Richtung, was will ein Mann sehen im Theater? Und wenn ich aber sage, die Zuschauerin, dann hole ich die Hälfte der Menschheit auch rein in meine Sprache und in meine Vorstellungswelt, die mit einer männlichen Sprache, rein männlichen Sprache ausgegrenzt ist.
Ja, ich finde, das wird vor allem bei Berufen so deutlich. Der Arzt, der Bauarbeiter, der Techniker, diese ganzen, das prägt ja auch ein Bild. Und wenn du quasi nicht die Pilotin hast, die Ärztin, die Bauarbeiterin, die Mechanikerin, dann gibt es ja davon auch keine Sichtbarkeit. Und darum geht es ja auch um Sichtbarkeit von uns Frauen und nicht-binären Menschen, deren Rechte jetzt vor allem in den USA unter Trump wieder mit den Füßen getreten, mit seinem Es gibt nur zwei Geschlechter, Wahnsinn. Und ich finde, das ist so ganz banal. Mir ist es zum Beispiel mal passiert, ich saß im Bus und jemand hat mir eine Frage gestellt und ich habe aus meiner objektiven Wahrnehmung, einfach aus der Gewohnheit gesagt, ja, fragen Sie einen Busfahrer. Saß hinterm Steuer eine andere Frau. Das war mir sehr, sehr unangenehm, weil ich gemerkt habe, durch mein Bild, dass ich immer nur Männer hinterm Steuer gesehen habe, ist mir es gar nicht bewusst gewesen in dem Moment, dass wir Frauen das natürlich auch können.
Ja, das stimmt. Und ich finde das sehr, sehr schade, dass in Bayern jetzt für die Amtsgeschäfte, Amtssprache, ist es ja, korrigier mich bitte, seit dem 1. April letztes Jahr wieder abgeschafft.
Nicht ja, wahr? Ich dachte erst, Söder macht einen April-Scherz. Aber ich glaube.
Und es ist aber so ein sensibles Thema. Also ich unterrichte als Lehrbeauftragte ja an der TU und es kam direkt, sage ich jetzt mal, am 2. April von dem Präsidenten, also schreibt er nicht selbst, aber er unterzeichnet, kam der Aufruf, also okay, wir haben dieses Gesetz, aber das gilt nur für die Ansprache und wir alle als Dozentinnen und Lehrkräfte und Professoren und so weiter und so weiter. Und die Studierenden, ja, haben sich nicht daran zu halten, sondern mit 10 Ausrufungszeichen, es ist wirklich nur die Amtssprache. Also da, das ist ja positiv. Also finde ich, dass der Präsident dann, dass der Herr Hoffmann so sensibilisiert ist für dieses Sprachthema, dass er quasi uns allen, die wir da arbeiten, auch das Okay gibt, gendergerechte Sprache einzusetzen. Und natürlich, Uni ist staatsfinanziert, muss er sich daran halten, aber trotzdem dieser große Appell, nee, macht weiter so mit der gendergerechten Sprache.
Genau, jetzt zu unserem kleinen Ausflug in die Geschichte der gendergerechten Sprache. Wieder zurück zu unserer prominenten Helga Hahnemann. die ja, also ich glaube, unvergessen wird auch bleiben, ihr letzter Fernsehauftritt vor dem Mauerfall, wo sie mit einem Kollegen sehr direkt Kritik an der DDR-Obrigkeit geübt hat, durch einen Witz. Und kurz danach ist die Mauer gefallen. Also irgendwie lag Veränderung wohl in der Luft. Und jetzt spielen wir das letzte Lied von ihr, und zwar 100 Mal Berlin, weil sie einfach eine Berliner Rotzgöre war.
Lora München, das alternative Radio auf der 92.4,
sendet montags bis donnerstags von 16 bis 24 und am Freitag von 16 bis 21 Uhr.
So, dann nach diesem wunderschönen Lied hoffe ich, dass Sie sich jetzt gut in den Abend schaukeln lassen. Und wir wünschen Ihnen eine gute Nacht und danke, dass Sie uns heute wieder zugehört haben und die Stunde mit uns verbracht haben und hoffentlich mehr über die grandiose Helga Hannemann erfahren haben. Und genau, dann wünschen wir Ihnen jetzt mit Irrelevant von Pink eine gute Nacht. Und um es nochmal mit den Worten dieser großartigen Musikerin zu sagen, Ladies and Gentlemen and every other gender that absolutely exists, gute Nacht.
Danke, Günther.
Und natürlich danke an Günther aus der Technik, der uns auch sehr treu die letzte Stunde begleitet hat. Und genau, jetzt verabschieden wir uns mit Irrelevant von Pink.